habt Interesse an der Politik des Landes und hier in Baden-Württemberg, habt aber nie den Zugang dazu gefunden.
Das können wir auf FreeFM ändern. Wir präsentieren die Plattform mit Gästen direkt aus den Parteien. Für 60 Minuten geben sie euch gemeinsam mit unseren Plattformmoderatoren einen Einblick in ihre Pläne. Und ihr könnt euch so ein besseres Bild zu der kommenden Landtagswahl machen.
Die Plattform für politischen Input auf FreeFM 102,6.
Radio FreeFM um 16 Uhr. Wow, was für ein Jingle. Thema Landtagswahl hier in der Plattform bei Radio FreeFM auf der 102,6 heute Nachmittag bei perfektem Wetter. Schönes, ja, Sommerwetter oder fast, naja, Frühlingswetter hier draußen. Wir sprechen eine Stunde lang heute über die Landtagswahl, über den Inhalt. Und wir haben an allen Tagen in der Woche, beziehungsweise fast, glaube ich, an allen Tagen einen Vertreter, der für den Landtag Baden-Württemberg am 14. März kandidiert. Und wir fangen heute an mit den Sozialdemokraten und mit dem Kandidat der SPD. Und das ist Martin Rivoir. Martin, ganz herzlich willkommen hier bei uns bei Radio FreeFM in der Plattform. Schön, dass du es geschafft hast, in deinem sehr eng gesteckten Wahlprogramm zu uns zu kommen heute Nachmittag.
Sehr gerne, ja. Bin gerne hier vorbeigekommen und die Digitalisierung und viele Zoom-Veranstaltungen lassen dann auch Fahrwege minimieren, sodass man ruckzuck von einem zum anderen gehen kann.
Das stimmt, wie du sagst, natürlich die Wahlveranstaltungen, die man natürlich mit sehr viel Reisen oder sehr viel Bewegung normalerweise hat, entfallen. Man ist im Homeoffice, man ist in Zoom-Konferenzen und insofern natürlich die Wege dann auch ins Radio wahrscheinlich näher. Ja, Martin, die meisten oder viele Ulmer, denke ich, werden dich kennen. Wir wissen, dass du seit 30 Jahren in der Ulm, in der Kommunalpolitik, aber auch in der Landespolitik zu Hause bist. Hier im Gemeinderat tätig bist, du schon als OB-Kandidat tätig warst. Trotzdem nicht jeder Hörer, vielleicht auch die jüngeren Hörer, wissen noch nicht so genau, wer du bist. Ich würde vorschlagen, wie wir es immer hier machen, machen wir eine ganz kurze Vorstellung. Erzähl einfach in Kürze was relevant ist zu dir.
Ja. Sehr gerne. Also Martin Rivoir ist mein Name. Ich bin ja, da erschrecke ich ja dann manchmal auch, ich bin jetzt 60 Jahre alt und in der Tat seit über 30 Jahren, jetzt eigentlich schon 31, in der Kommunalpolitik als dann Stadtrat von Ulm und seit 20 Jahren jetzt, also meine vierte Wahlperiode im Landtag von Baden-Württemberg. Ursprünglich war ich oder bin natürlich immer noch Diplom-Ingenieur. Ich habe Elektrotechnik studiert und habe auch viele Jahre hier in Ulm bei der AEG damals noch gearbeitet als Ingenieur, als Vertriebs- und Entwicklungsingenieur und kenne also das täglich in die Fabrik zu gehen und da auch eine Stecho zu betätigen, so diese Dinge. Und das Ehrenamt ist dann halt irgendwann zum Hauptamt geworden. Also wie gesagt, seit 2011 ist ja auch das Mandat oder ein Abgeordneter im Landtag von Baden-Württemberg ein Vollzeitabgeordneter. Früher war das nur Teilzeit, jetzt ist es Vollzeit. Insofern bin ich dann jetzt eigentlich seit 2011 Berufspolitiker, um das mal so zu benennen. Also Themen, die mich schon immer interessiert haben, von Beginn an auch in der Kommunalpolitik, ist die Verkehrspolitik. Und da bin ich jetzt auch in diesem Ausschuss schon seit 10 Jahren, im Ausschuss für Verkehr im Landtag von Baden-Württemberg. Da bin ich auch der Sprecher meiner Fraktion. Und das zweite Thema, mit dem ich mich seit Beginn meiner Tätigkeit im Landtag beschäftige, ist die Wissenschaftspolitik. Der Ausschuss heißt Wissenschaft, Forschung und Kunst. Und der hat dann, da kommen wir sicher später noch drauf, natürlich auch etwas mit dem zu tun, was an der Universitäten am Oberen Eselsberg passiert. Deswegen ist es eigentlich immer angesagt, für einen Ulmer Abgeordneten in diesem Ausschuss tätig zu sein. Und da darf ich jetzt seit dieser Legislaturperiode die Kulturpolitik vertreten. Ich bin also verkehrspolitischer Sprecher und kulturpolitischer Sprecher. Das sind, sage ich mal, die beiden Enden der Politik. Beim einen Ende, dem Verkehr, gibt es eigentlich immer noch Streit zwischen den verschiedenen. Und beim anderen Ende der Kultur, da ist eigentlich meistens ein gewisser Grundkonsens vorhanden und alle sind froh, dass überhaupt irgendein gibt, der was dazu sagen kann, um das mal so etwas lustig versuchen zu formulieren. Ja, so ist es, genau.
Du bist ja dann auch stellvertretender Fraktionschef der SPD.
Genau, ich bin seit 10 Jahren stellvertretender Fraktionsvorsitzender, was dann halt auch so, also wir haben das so aufgeteilt für die Regierungsbezirke, dass sozusagen im Vorstand etwas von jedem Regierungsbezirk ein Vertreter, Vertreterin mit dabei ist. Ich bin für Südwürttemberg unser Stellvertreter.
Ja. Du bist gleichzeitig ja im Ulmer Gemeinderat, warst auch eine Weile dann Fraktionsvorsitzender in der,
genau,
im Gemeinderat für die SPD. Das heißt, ich nehme an, du kannst auch das ein oder andere Thema, was in Ulm im Gemeinderat diskutiert wird, das ein oder andere Anliegen dann auch mit nach Stuttgart nehmen, in den Landtag. Also die Verbindung Gemeinderat,
ja, die Stadtrat. Verbindung ist ganz wichtig, weil natürlich vieles, was im Landtag entschieden wird, hat direkte Auswirkungen auf die Kommunen, aber eben auch umgekehrt. Das Land gibt natürlich Zuschüsse und Förderprogramme und hat durchaus auch eigene Ideen und Vorstellungen, und diese übereinander zu bringen und möglichst auch für Ulm dann Vorteile oder Dinge einfach, wie sagt man so, gemeinhin herauszuholen oder zu organisieren, dass in Ulm was geht. Das ist sicher eine ganz interessante Verquickung, dass man so mit dabei ist. Also ich nenne es mal so, das Größte, was mir jetzt auch die letzten 5 Jahre gelungen ist, ist einfach diese Landesgartenschau, die ja 2030 in Ulm sein wird. Die Idee, dass sich Ulm dafür bewirbt, das habe ich, die stammt von mir, sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst, und die Stadtverwaltung und auch die einstimmigen Gemeinderat wurde dann diese Bewerbung aufgenommen oder die Bewerbung gestartet. Die Gartenschau 2030, das ist natürlich noch 10 Jahre hin, aber trotzdem auch bedrohlich nahe. Man muss da noch viel schaffen, und die wäre dann 2030 genau 50 Jahre nach der ersten Landesgartenschau, die es überhaupt in Baden-Württemberg gab. Die war nämlich 1980, hat auch in Ulm stattgefunden. Und damals habe ich als Student so ein bisschen gearbeitet auf dieser Gartenschau. Das ist mir immer noch gut in Erinnerung. Und das war halt so die Idee, zum 50-jährigen Jubiläum überhaupt der Gartenschau und die wieder nach Ulm zu holen. Da kommt eigentlich keiner dran vorbei. Und wir haben ja hier auch ein tolles Konzept, und es war aber dann trotzdem Arbeit in Stuttgart und Gespräche und hier und da Vorsprechen, dass Ulm auch wirklich diesen Zuschlag bekommen hat. Das ist so ein Beispiel, wo die Landesebene mit der kommunalen Ebene sehr eng verquickt wird oder ist.
Andere Punkte, die du in den letzten 5 Jahren, die dir so in Erinnerung geblieben sind, wo du auch für Ulm oder ihr als Fraktion fürs Land dann im Wesentlichen irgendwas erreicht habt, was
man muss? Also sag mal so, also grundsätzlich, man stellt sich das vielleicht nicht so vor, aber es ist da schon ein Unterschied, ob man in der Regierung oder in der Opposition ist. Also der Verwaltungsapparat in Stuttgart, in den Ministerien, die sind dann schon, sage ich mal, sehr Richtung Regierungsfraktionen orientiert. Das habe ich die in der vorletzten Wahlperiode zwischen 11 und 16 bemerken können, als wir mitregiert haben. Als wir aus der Regierung ausgeschieden sind, hat es 2-3 Wochen gedauert. Da warst du im Prinzip, warst du woanders. Und da gab es jetzt zum Beispiel eine Geschichte auf dem Oberen Eselsberg. Da ist ja jetzt fertig, jetzt nach 5 Jahren, ein neues Gebäude für die Fachhochschule in Ulm. Also die hat ja bisher 3 Standorte gehabt, nämlich schon ein Gebäude am Eselsberg, das alte Stammgebäude an der Britwitzstraße, am der Michelsberg, und das dritte war in Böfingen. Und ist in Böfingen die Energietechnik völlig heruntergekommen, marode, keine Energiestandards. Das sollte verlagert werden auf den Oberen Eselsberg. Und dieses Projekt habe ich in unserer Regierungszeit auf den Weg gebracht, und kaum war ich weg von der Regierung, hat Grün-Schwarz dieses Projekt auf die Streichliste genommen. Und es war dann ein riesen Aufwand, die davon überzeugen, dass das Ding, da waren schon Planungsmillionen investiert, dass dieses Projekt dann doch noch kommt. Sie haben es dann draufgelassen. Es ist jetzt fertig gebaut, ist ein tolles Projekt da oben, ein tolles Projekt für die Hochschule Ulm. Und das sind so Beispiele, sag mal, wenn man dann in der Opposition ist, wird es schwieriger. Aber trotzdem gibt es so Nischen, gerade im Kulturbereich. Also die Digital Wall, die vielleicht diesen Sommer im Börblinger Fest gezeigt wird, da gab es einen Zuschuss von der Baden-Württemberg-Stiftung, den habe ich organisiert. Oder das neue Einstein-Museum, das jetzt hier am Engländer entstehen soll. Nicht das Discovery Center, sondern das städtische Einstein-Museum im Engländer. Da ist auch ein deutlicher, im Hunderttausender-Bereich ein Förderbeitrag vom Land an die Stadt gekommen. Und da habe ich auch so ein bisschen mithelfen können, dass das so dann auch tatsächlich ist. Also ein bisschen was geht, aber nicht so viel, wie wenn man regiert. Deswegen müssen wir wieder regieren.
Ja, ich wollte gerade sagen, dann hört man natürlich und sagt man natürlich schon, ich weiß nicht, wer Per Steinbrück, irgendwie hat mal gesagt, Opposition ist Mist.
War Müntefering, das sagt, Opposition ist Mist, und er hat völlig recht.
Ja, genau. Und daraus leitest du natürlich, oder leitet die SPD natürlich auch den Anspruch und den Wunsch ab, in der nächsten Regierung wieder dabei zu zu sein. Das heißt, ich habe ganz klar dann in Richtung Macht oder beziehungsweise wieder Regierung Konzept, Inhalte erarbeitet und euch ein Programm überlegt und das wäre dann wahrscheinlich am ehesten in Richtung Rot-Grün, was ihr euch vorstellt.
Ja, Rot-Grün leider nicht Grün-Rot. Aber ja. Das ist ja, es gibt ja auch Signale von Grün und ich sag mal, die Schnittmengen zwischen der Partei Bündnis 90, die Grünen und der SPD, die sind sicher größer als zwischen den jetzigen Regierungsfraktionen, nämlich zwischen der CDU und den Grünen. Und man merkt es ja auch, dass manches Reformvorhaben, das unser Land dringend braucht, eigentlich die letzten 5 Jahre nicht vorangegangen ist und da eigentlich mehr Streit als Entscheidung und Tatkraft war. Und insofern ist es sicher unser erklärtes Ziel, wieder mitzumischen in Stuttgart. Auch ich habe darauf Lust, wenn man Politik macht, nur um der Politik willen und nicht den Anspruch hat, dann auch Macht zu bekommen und diese auszuüben, Dinge zu gestalten. Ich finde, der muss auch gar nicht in die Politik gehen. Das ist zumindest also meine Einstellung oder meine Auffassung. Man muss dann schon auch regieren wollen, natürlich auch den einen oder anderen Kompromiss dann machen. So, und deswegen ist dieses grün-rote Projekt durchaus in greifbarer Nähe, wenn man sich die Umfragen so anguckt. Da geht es immer so um 1% rum oder num, ob man es schafft oder ob man zum Beispiel noch die FDP dazu braucht, die im Gegensatz zu vor 5 Jahren ja jetzt schon mal signalisiert hat, sie würden bei so einem Projekt mitmachen. Ja, und ich sage immer, man muss ja immer aufpassen, es gibt da nur eine Stimme bei dieser Landtagswahl. Also es gibt keine Liste, keine Erststimme, keine Zweitstimme, sondern nur eine Stimme, die dann über ein spezielles Zählverfahren ausgezählt wird und die Mandate zugeordnet werden.
Das ist, glaube ich, wichtig, dass du das sagst. Ich bin nämlich auch schon gefragt worden, hat man 1 oder 2 Stimmen? Die meisten denken, wie bei der Bundestagswahl. Nein, ist diesmal nicht so, sondern es muss eine Stimme abgegeben werden, das ist die Stimme für dich und das ist die Stimme für die SPD und für dich,
genau.
Und dich also, den Landtag zu wählen.
Also steht auf dem Wahlzettel steht nur ein Kringel und da steht mein Name und SPD drauf. Also man kann nicht zwischen mir und meiner Partei hier unterscheiden und mich wählen die SPD nicht. Wer mich wählen will, muss auch die SPD wählen und umgekehrt. Ja. Und im Prinzip, nur in aller Kürze, läuft es ja so, dass es 70 Wahlkreise in Baden-Württemberg gibt und 70 Direktmandate. Das heißt, diese Person, die am meisten Stimmen im jeweiligen Wahlkreis bekommen hat, diese Person holt dann sozusagen das Direktmandat. Das ist dann entschieden. Das hat das letzte Mal hier der Filius für die Grünen geholt. Ja. Und so wie die Umfragen gerade sind, wird dieses Erstmandat auch diesmal wieder Michael Jukow für die Grünen holen. So. Also, das heißt, das ist eigentlich entschieden. Die Frage ist, wie in der Zweitauszählung die Dinge dann laufen. Ja, und da wird, das kann ich jetzt, also ich könnte es darstellen, aber dann werden wir mit der Sendung dann bald am Ende. Das ist ein ziemlich kompliziertes Auszählungsverfahren und da entscheidet im Prinzip am Ende des Tages das persönliche Ergebnis im Wahlkreis. Da wird praktisch eine imaginäre Liste gemacht, und zwar im Regierungsbezirk Südwürttemberg, da ist dann in Tübingen drin, Reutlingen, Ulm, auch Oberschwaben und so. Und da wird geschaut, welcher Kandidat in welchem Wahlkreis wie viel Prozent bekommen hat. Und dann wird auf diese Liste obenhin der gesetzt mit den meisten Prozenten und auf den Platz 2 Zweitmeiste. Und so wird es praktisch eine virtuelle Liste hergestellt. So. Und deswegen muss man da oben sein, ein gutes Wahlkreisergebnis haben. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass man hier, wenn man mich wieder im Landtag haben will, mich auch wählen kann, sonst bin ich dann immer mit dabei. Und Thema, ich sage auch immer das letzte Mal, das habe ich so im Nachhinein mitgekriegt, haben auch viele, die eigentlich der SPD nahestehen, den Herrn Kretschmann gewählt, wenn man den Kretschmann wollte und so. Und ich sage, die das letzte Mal den Kretschmann da gewählt haben, die haben halt auch die Frau Eisenmann bekommen. Deswegen muss man diesmal die SPD wählen, dass es wirklich zu grün-rot reicht, um mal den Werbeblock einzuschieben.
Ja, das ist gerade angesprochen, das heißt, das ist wahrscheinlich, dass das Direktmandat in Richtung Grün geht und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du über den zweiten Weg dann den Einzug...
Das ist nicht klar, ob ich es dann schaffe. Es kommt einfach auf das Ergebnis hier an. Ich war schon mal auf dem 3. Platz, letztes Mal auf dem 1., aber auch ganz knapp. Also das ist schon spannend dann an dem Wahlabend. Es ist nicht sicher dabei. Ja.
Also von daher keine Stimme verschenken, wer nicht wählen will. Also, aber was ich hinaus wollte, ist es die Möglichkeit, die Chance, dass nach der Wahl auf jeden Fall Ulm mit 2 Personen im Landtag vertreten ist, 3 wahrscheinlich eher
die
weniger.
Die Chance ist auf jeden Fall da, so wie es jetzt ja auch 2 Personen sind.
Ja. Und auch meine Frage ist in die Richtung die Repräsentanz der Stadt Ulm. Also ich denke mal, Ulm ist natürlich in Baden-Württemberg mit der Universität, mit der Uniklinik, mit der Wissenschaft da ja schon ein Faktor, der zählt, der auch mitspricht und der auch entsprechend vertreten sein will. Also wie gewichtig ist denn in der Landespolitik der Blick auf Ulm? Wie sehr werden Belange, Themen, Ulmer Themen da auch berücksichtigt? Oder ist das unter den verschiedenen Städten in Württemberg eine unter mehreren? Oder wie bedeutend ist Ulm für die Landespolitik aktuell?
Naja, also ich will jetzt nicht sagen, dass egal jetzt welche Landesregierung natürlich irgendwie Ulm benachteiligt. Aber man merkt schon so ein bisschen, man merkt schon Unterschiede. Und man, also ich will mal Folgendes sagen, als ich in den Landtag gewählt worden bin 2001, das erste Mal war ich ein überzeugter Europäer, bin ich immer noch, und darunter dann Deutschland, ist klar, und da gibt es halt Baden-Württemberg, das Bundesland. Es hat dann 4 Wochen gedauert, da habe ich begriffen, Baden-Württemberg gibt es gar nicht. Es gibt Baden und es gibt Württemberg. Also es gibt da schon noch ziemlich starke landsmannschaftliche Einstellungen. Und man ist ja auch immer, und das ist ja auch in Ordnung so, in der Landespolitik, wenn es um Zuschüsse oder Dinge geht oder auch Standortentscheidungen für Industrie oder für Ansiedlung von Forschungsinstituten, dann guckt man schon, dass Baden und Württemberg, Karlsruhe und Stuttgart, Freiburg und Ulm, dass die so einigermaßen gleichmäßig behandelt werden. Also das ist schon, ja, aber trotzdem behaupte ich jetzt mal, dass es Ulm im Osten des Landes über der Alp drüben schon von manchen nicht mehr so im Fokus ist, wie zum Beispiel Tübingen oder Reutlingen. Ja? Und da muss man schon als Abgeordneter immer Standortwerbung machen und schon immer dabei sein und klar machen, dass auch in Ulm was ist. Und wenn man jetzt die Universität nimmt, das ist halt die jüngste im Land und auch das Klinikum, das jüngste im Land und auch relativ klein gegenüber Tübingen, Heidelberg oder Freiburg. Ja? Und da muss man schon immer schauen, dass die Dinge am Laufen sind und nicht vergessen werden. So mal jetzt ein Beispiel. Die Landesregierung wird in den nächsten Jahren bis 2030 in Heidelberg, was das Klinikum angeht, 1,3 Milliarden Euro investieren. In Ulm soll es nur 300 Millionen sein. Da merkt man schon, dass so ein Ungleichgewicht da ist. Wir hätten auch Projekte für 500 oder 600 Millionen Euro. Aber das Geld wird halt jetzt in der mittelfristigen Finanzplanung woanders ausgegeben. Und deswegen muss man da als Abgeordneter immer wachsam sein und laut sein und bis es die anderen nervt, Ulm vertreten. Und wenn sie dann einem was geben, nur dass man still ist, dann hat man sein Ziel erreicht.
Ja, also insofern immer, ja, man muss schon
immer Standortwerbung machen.
Ja. Ich denke, wir spielen mal kurz Musik, Martin, bevor wir so auf die verschiedenen Themen, die so anliegen, die natürlich auch Bestandteil deines Wahlprogramms sind. Und ich denke, wir spielen einfach mal Musik und ich denke, das passt ganz gut. Ich habe Schiller ausgesucht. Time for Dreams. Radio Free FM, die Plattform. Heute Nachmittag sprechen wir über die Landtagswahl, beziehungsweise mit einem Kandidaten zur Landtagswahl, die am 14. März hier in Baden-Württemberg stattfindet. Und bei mir im Studio ist Martin Rivoire, der Führer der Sozialdemokraten für die SPD antritt. Ja, Martin, wir haben schon gerade ein bisschen über dich erfahren, wir haben ein bisschen über Ulm und Ulm, die Rolle von Ulm in Baden-Württemberg im Landtag gesprochen. Wir haben auch ein bisschen über Kommune versus Land gesprochen, die Verbindung, die Verknüpfung und so weiter. Natürlich gibt es aber jetzt auch konkrete Themen, die so anliegen, die die Menschen bewegen und wahrscheinlich auch der ein oder andere Zuhörer wissen möchte, was denkt der Martin Rivoire zu dem Thema. Und fangen wir einfach mal mit dem Thema an, wahrscheinlich, was gerade die Leute an Prio 1 interessiert. Und das ist natürlich die Fragestellung, Lockdown, Corona, Thema Öffnung, wie geht das weiter? Stichwort Selbsttest, die momentan auch thematisiert werden. Was ist so aus deiner Sicht die nächste, fürs Land zumindest mal anzuraten, die Vorgehensweise? Wo könnte man aus diesem Endlos-Lockdown vielleicht einen Ausweg sehen? Was ist so die Strategie der SPD? Was ist so die Vision? Oder ist das überhaupt möglich, da eine solche zu entwickeln, oder ist das alles zu unvorhersagbar und unvorhersehbar?
Also ich glaube, alles, was wir tun, muss unter der Überschrift laufen, es darf keine dritte Welle geben, weil irgendwann, das verkraftet man dann nicht mehr. Wobei ich fürchte, dass die schon anläuft. Und deswegen sind alles, was mit Öffnungen zu tun hat, finde ich, eine schwierige Sache. Es sei denn, man hat irgendwelche intelligenten Konzepte dahinter, und es ist das, was ich eigentlich auch bemängle an der jetzigen Regierung, dass man seit einem Jahr eigentlich Chancen verpasst hat. Also man hat die erste Welle gehabt, hat den ersten Lockdown gehabt und ist dann in den Sommer reingetrödelt oder reingestolpert und hat eigentlich keinerlei Aktivitäten unternommen, um sich vorzubereiten für das, was, wo jeder gesagt hat, es kommt eine zweite Welle, wir werden im Herbst wieder, spätestens im Früh oder im Winter wieder einen Lockdown bekommen. Das heißt, da hätte man im Bereich der Schulen, der Digitalisierung, der Endgeräte Dinge machen müssen. Ich hätte es auch toll gefunden, wenn man Projekte im Bereich der Digitalisierung für die, zum Beispiel die Gastronomie entwickelt hätte, dass man Zugänge übers Handy regeln kann. Das sind Leute bei, auch für Konzerte, da sind Leute bei mir gewesen, die da tolle Ideen hatten und tolle Softwarevorstellungen auch zum Teil schon entwickelt hatten. Das ist alles nicht ernst genommen worden. Stattdessen ist man genauso hilflos und überrascht in diesen weiteren Lockdown reingegangen. So. Wenn es nach mir geht, lieber noch eine Woche warten mit Dingen, als eine Woche zu früh dran sein. Ich glaube einfach, man muss vorsichtig sein und wir haben doch jetzt die einmalige Chance mit den Impfungen und den Schnelltests. Also, dass wir vor einem Jahr für eine Krankheit, die es noch nicht gab, oder für ein Virus, den es bis da, der uns zwar bekannt war, aber nicht den Menschen bekannt war, jetzt nach einem Jahr einen Impfstoff haben, bei aller Holperei, die es jetzt gab, es wird jetzt hochlaufen. Es dauert wenige Tage oder wenige Wochen, bis so viel Impfstoff da ist, dass jeder, der will, auch geimpft werden kann. Das ist doch auch eine gewisse Dankbarkeit, die man da haben sollte, finde ich. Und deswegen lieber etwas zurückhalten, bis mehr Leute geimpft sind. Und dann kann es auch wieder Lockerungen geben und so Lockerungen geben, dass wir es im Herbst nicht wieder zumachen müssen. Für die Läden ist natürlich ärgerlich. Ich hätte mir da auch vor Weihnachten, fand ich es völlig unmöglich von Kretschmann, dass er das Click und Collect nicht zugelassen hat. Gerade dem Buchhandel, andere, die machen ihren größten Umsatz in den 4 Wochen vor Weihnachten. Und da hat man mitten im Geschäft die Dinge, im Weihnachtsgeschäft die Dinge zugemacht und anstatt da auch mit etwas Intelligenz und Vorbestellungen und Click and Collect Dinge zu ermöglichen. So. Und ja, wir müssen da jetzt noch durch, geduldig sein und vor allem eins muss auch klar sein, die Wirtschaftshilfen, die der Bundestag und auch der Landtag von Baden-Württemberg genehmigt haben, die müssen bei den Leuten ankommen. Ich kann Ihnen eine Liste zeigen, zum 31.12. waren, also der Landtag hat 6 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt für Wirtschaftshilfen, ob für Schausteller, für Läden, für die Kultur, da war zum 31.12. nicht mal die Hälfte abgeflossen und das geht nicht, ja, man muss da viel schneller werden und auch der Bund, der Altmaier, das, also da ist ein Bürokratiemonster im Gange, das ist völlig unverständlich und deswegen verstehe ich es auch, dass die Leute jetzt ungeduldig werden, wenn die Hilfen nicht ankommen.
Diese, sag mal, irgendwo, was so Bürokratiemonster, ich weiß auch, was man öffentlicher mitkriegt, der Dissens, der offensichtlich da ist zwischen Schwarz-Grün, wird ja in der Schulpolitik zum Beispiel sehr deutlich. Die einen plädieren für sofort die Reisen an Schulöffnung, ja. Grün ist dann eher zurückhaltend. Und das heißt, die Thematik mit Schule und dort natürlich auch die Fragestellung, wie denkt man sich das? Sollen Schule jetzt öffnen? Sollen sie nicht öffnen? Soll das Thema Selbsttests dort oder das Impfen für Lehrer vorgezogen? Ja. Oder wie ist denn da die Strategie?
Ja, also jetzt die Selbsttests sind ja da und das muss man jetzt, sind ja auch verteilt worden, jetzt muss man das einüben, wie das funktioniert und das ist natürlich auch ein Baustein neben dem Impfen, dass die Pandemie in den Griff zu kriegen ist. Aber jetzt höre ich schon wieder, dass für die Bundesrepublik bis zum Jahresende 800 Millionen Selbsttests bestellt worden sind. Also jetzt, wenn man mal über einen groben Daumen rechnet, durch die Einwohnerzahl, ne, da sind es irgendwie so 10 Tests für jeden bis zum Jahresende. Das ist viel zu wenig. Es gibt Berufe, da muss man jeden Tag eigentlich testen, wenn man unterwegs ist. So. Also da scheint mir auch schon wieder ein Problem hochzulaufen. Aber gut, mal sehen, vielleicht ändert sich das ja noch. Und ansonsten bei den Schulen, ich meine, dass man die Kleinen jetzt in die Schule lässt, okay, die Grundschulen. Aber bei anderen Sachen finde ich, da muss erst sichergestellt werden, dass die Lehrerinnen und Lehrer geimpft werden und geimpft sind. Also, ich meine, alle reden jetzt von Kontakten in der Klinik und alles ist alles richtig und es ist auch gut, dass die ganz vorne stehen in der Priorität. Aber wenn sie in der Schule sind und zum Beispiel ein Fachlehrer sind, der nur Sport oder andere Dinge unterrichtet, der hat, sag mal, 400 Kontakte vielleicht, 400 Haushalte in der Woche im Unterricht. Also es gibt ja den klassischen, den Klassenlehrer, der nur eine Klasse über die ganze Zeit hat. Den gibt es ja nicht mehr oder kaum mehr. So, deswegen muss da erst geimpft werden und man wird auch viel zu wenig nur über die Schülerinnen und Schüler und nicht über die Lehrerinnen und Lehrer geredet. Also es muss da schon Sicherheit auch da sein, bevor man die Schulen öffnet, sonst können die wieder zum Infektionstreiber werden. Und dann muss man Modelle machen wie den Wechselunterricht. Die eine Hälfte der Klasse ist da, die andere kommt in der Woche drauf. Oder man schaltet die Hälfte der Klasse per Video zu, wenn es technisch geht. Da wird dann wieder die Digitalisierung zu schwach sein. Aber da muss man Ideen entwickeln. Und da merke ich halt bei dieser Regierung, dass im letzten Jahr eigentlich gar nichts entwickelt worden ist, sondern nur gestritten worden ist über Öffnung oder Nichtöffnung, anstatt zu sagen, das sind die Auswege, die Modelle, die man machen kann.
Das heißt, man hat ja auch keinerlei Notfall- oder Katastrophenpläne, irgendeine Schublade, wie in so einem Fall zu verfahren ist und ist da eigentlich dann ja vor in eine Situation gestellt worden, die eigentlich für die es keine Pläne im Hintergrund gab.
Also das will jetzt niemand vorwerfen, dass man im Januar oder Februar 2020 keinen Plan für eine Pandemie hatte. Also das hat keiner auf dem Schirm eigentlich gehabt, wobei es ja schon Pläne gab, die dann aber nicht umgesetzt worden sind. Aber das soll kein Vorwurf sein. Der Vorwurf ist, zwischen dem ersten und zweiten Lockdown, nämlich 8, 9 Monate, der Sommer, der Herbst, ist durch dieses Land gegangen und niemand hat ernsthaft sich darum bemüht, solche Notfallkonzepte zu entwickeln, wie es weitergeht, wenn die Schulen wieder zumachen müssen und wieder öffnen müssen. Es war doch, alle haben es doch gesagt, alle Virologen, es kommt die zweite Welle.
Also hier auf jeden Fall ein Defizit, was eine künftige neue Regierung dann anders machen würde, denke ich.
Hoffe ich, ja, denke ich.
Ja, weil wir gerade noch, das wäre im Kontext Bildung noch eine Frage, die ich hier auch noch habe, das Thema Lehrer. Es gibt ja seit Jahren das Thema zu wenig Lehrer, zu viel Unterrichtsausfall. Das ist in dem Belang natürlich auch gleich so eine Frage, die man damit anbringen kann. Wie würde eine SPD-Regierung in Bezug auf Lehrer, auf Schulunterricht anders agieren? Ich meine, der Andi Stoch, Spitzenkandidat der SPD, war ja Bildungsminister bis dato. Wie würde eine SPD das dann ändern?
Na gut, also jetzt Stoch war Kultus- oder Bildungsminister und hat einen guten Job gemacht. Er hat da Klarheit reingebracht, auch einen dringenden, notwendigen Umbau vom Schulsystem eingeleitet. Und da muss man sicher in diese Richtung weitermachen. Jetzt muss man schauen, wie das sich alles dann sortiert nach so einer Wahl, ob man überhaupt mitmischt und wer die Kultuspolitik macht. Aber eines muss schon klar sein, die Ausstattung mit Lehrerinnen und Lehrern, die muss besser werden. Wir haben in Baden-Württemberg, ich sag mal, es sind zwei Baustellen. Zum einen sind es einfach die ganz normalen Schulen, da bilden wir eigentlich ganz gut aus in unserem Land, aber wir sind diejenigen, die sehr spät denjenigen, die fertig sind, sagen, du kriegst einen Arbeitsvertrag oder du wirst verbeamtet, also wo die Schule dann zugeteilt wird, wenn man da zum Teil in den Sommerferien noch wartet, weil man sich nicht sicher ist, ob man vielleicht doch nicht so viele braucht. Also da ist die Kultusverwaltung verstaubt und völlig hinter Mond. Ja, da muss mehr Dynamik rein. Und unser Problem ist ja, dass wir in diesem Reigen der Bundesländer halt diejenigen sind, die Ferien als letztes haben. Deswegen ist auch der Schulbeginn im Herbst als letztes in der Bundesrepublik. Und ich habe das schon x-mal gesehen, dass Lehrerinnen und Lehrer, die hier in Baden-Württemberg ausgebildet worden sind, eigentlich auch in Baden-Württemberg bleiben wollten, aber dann auf einmal nach Rheinland-Pfalz und Hessen gegangen sind, weil sie dort einen Arbeitsvertrag gekriegt haben und hier nur Vertröstungen. Das ist das eine Thema. Und ich glaube, das zweite, was nicht so im Fokus steht der Öffentlichkeit, aber was genauso wichtig ist, wenn man die duale Ausbildung ernst nimmt. Unsere Berufsschulen haben einen dramatischen Unterrichtsausfall und da muss dafür gesorgt werden, dass genügend Lehrer vorhanden sind, dass die Lehrerversorgung stimmt, dass man auch Fachkräfte von außen, auch Ältere womöglich gewinnt, die dann der Berufsschule noch unterrichten, dass dort eine gute Ausbildung in der dualen Ausbildung für unsere mittelständischen Firmen stattfinden kann.
Mhm. Vielleicht mal soweit zu dem Thema Mensch Schule. Ich glaube, das haben wir sehr klar um hier herausgestellt, was aus deiner Sicht dort relevant und notwendig wäre. Das Thema, wir haben es vorher angesprochen, Corona hat natürlich auch in Bezug auf Wirtschaft eine riesige Konsequenz. Viele Unternehmen, die jetzt ihre Läden schließen müssen, sind in wirtschaftlichen Nöten. Die natürlich Problematik auch, dass die Politik viel Geld ausgeben muss, dass irgendwann auch mal wieder zurück irgendwo fließen muss, ist da. Wie kann das an der Stelle, oder wie würde dann, wie kann man das Ganze überhaupt handeln? Wie geht das in Bezug auf Unternehmen, auf Wirtschaft eigentlich weiter? Wie ist da eigentlich so die Strategie oder gibt es da eigentlich noch kein Konzept, nur mit diesem
Ja gut, die Hilfen sind ja, die sind ja da und ja. Die müssen ja auch ausbezahlt werden und irgendwann werden sie auch ankommen. Es dauert alles nur viel zu lang und dafür hat der Staat, egal ob es die Bundesebene oder das Land, Schulden gemacht, aber die letzten Jahre sind ja sehr gut gelaufen, auch insbesondere auf Bundesebene. Das heißt, man hat gut gewirtschaftet. Ich hatte ja neulich Olaf Scholz hier zu Gast, der hat es auch in mehreren Interviews dann mit Fernsehen und Radio und Zeitungen nochmal gesagt, wir haben die letzten Jahre gut gewirtschaftet und können es uns leisten, diese Hilfen zu zahlen. Und auch das Thema Kurzarbeitergeld ist natürlich Milliardensummen, die da auf den Tisch gelegt werden. Aber trotzdem ist es immer besser, jemanden in Kurzarbeit zu belassen, anstatt dass er arbeitslos wird und dann Strukturen wieder zerstört werden. Deswegen glaube ich, dass die Instrumente, die die Bundesrepublik hat, jetzt auch mal auf Bundesebene, wirklich gute Instrumente sind, um durch diese Krise durchzukommen. Und natürlich bedeutet es Schulden und am Schluss muss man die auch wieder zurückzahlen. So. Aber jetzt schauen wir sich die Zinslage und all diese Dinge an. Also das ist machbar. Das wird uns aber über viele Jahre, 20, 25 Jahre beschäftigen, wie auch immer sich's dann wirtschaftlich entwickelt. Und die Prognosen sagen ja, dass die Wirtschaft nicht so gebeutelt worden ist, wie man das hätte erwarten können, sondern dass eigentlich Wachstumschancen auch und Entwicklungschancen für die Wirtschaft wieder da sind. Mhm. So, bei den Läden ist es auch schwierig. Ist es schwierig? Natürlich sind viele kleine Einzelhändler jetzt in schwerer wirtschaftlicher Schieflage. Und als ich hierher gelaufen bin, es gibt ja sicher das ein oder andere Geschäft, das jetzt zugemacht hat. Aber da müssen halt die direkten Hilfen kommen. Und ich sag mal, es kann nicht sein, dass in dieser Situation alle einen Beitrag leisten und ihre Ansprüche zurückstecken und zum Beispiel diejenigen, die einem Ladenbesitzer den Laden vermieten, nichts dazu beitragen. Das heißt, auch in der jetzigen Zeit müssen eben die Immobilienbesitzer, diejenigen, die den Läden, die Verkaufsflächen vermieten, kürzer treten und Mietnachlass gewähren, Stundungen gewähren oder auch mal einfach die Dinge aussetzen. Anders geht's nicht. Wir haben jetzt im Rathaus vorgeschlagen, dass die Stadt da einen Impuls setzt, dass sie einen Anreiz schafft, dass man einen gewissen Betrag pro Quadratmeter ausbezahlt, wenn der Vermieter nochmal das Doppelte drauflegt, einfach um eine Mietermäßigung für diese kleinen Läden in der Ulmer Innenstadt, die wir ja unbedingt erhalten wollen, zu bekommen. Ja. Aber oft sind es halt ist kein persönlicher Vermieter, sondern oft sind es Immobilienfonds oder ganz große, die dann halt ihr Geld sehen wollen.
Ich würde gerne bei dem Thema Wirtschaft bleiben, beim Thema Arbeit. In deinem Flyer steht ja unter anderem auch das Thema Arbeit sichern und im Prinzip das Thema Zukunftstechnologien, das Thema Digitalisierung schwingt da sicherlich auch mit. Ich denke, wir stehen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ja doch weiter vor einer stark veränderten Arbeitswelt, Industrielandschaft. Jetzt im Aktuellen haben wir auch Themen wie Homeoffice und wie Arbeit über Zoom hast du vorhin angesprochen, oder gleichwertige Tools. Die Herausforderungen, wie siehst du das? Wie stellt sich auch die SPD darauf ein? Welche Herausforderungen kommen dort auf uns zu? Umgekehrt, an welcher Stelle kann man vielleicht was tun? Zukunftstechnologien, die jetzt irgendwo auch kommen, die auch in Baden-Württemberg oder auch in Ulm ansässig sind, die wahrscheinlich auf die Zukunft eine hohe Bedeutung haben. Ich sage mal ein Stichwort Brennstoffzelle, Wasserstoff im oberen Eselsberg. Wie begegnest du oder beziehungsweise die SPD dem, was dort an Wandel auf uns zukommt? Was gibt es da ein Konzept für die nächsten 5 bis 10 Jahre oder Ideen oder Punkte, die ihr als wichtig erachtet?
Also eins ist völlig klar, die Wirtschaft, die Struktur in Baden-Württemberg, diese mittelständische auch Zulieferindustrie zur Autoindustrie, die wird sich in den nächsten Jahren, der Wandel ist ja schon voll im Gange, die wird sich in den nächsten Jahren dramatisch ändern. Man muss das einfach, aber das ist auch eine Binsenweisheit, ein Verbrennungsmotor, der hat ein 3- bis 5-fache mehr Bauteile als ein Elektromotor. Das heißt, es sind einfach gar nicht mehr so viele Bauteile herzustellen, wenn man einen Teil dieser Mobilität elektrifiziert. Und da muss die Wirtschaft, aber eben auch das Land drauf reagieren. Und wir haben in dieser Legislaturperiode über mehrfach angemahnt, dass es ein, ich nenne es mal, oder wir haben es genannt, Weiterbildungsfonds gibt. Das heißt, die hochqualifizierten Fachkräfte in Baden-Württemberg, die müssen fit für die Zukunft gemacht werden. Und es kann oft ein kleiner mittelständischer Unternehmer oder Betrieb nicht aus eigenen Mitteln leisten, sondern da muss das Land unterstützend mithelfen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Digitalisierung fit gemacht werden und auch für im Automobilbereich für die Elektrifizierung des Autos. Ja. Und da gibt es auch andere Technologien, Brennstoffzelle, Wasserstoff, auch die Brennstoffzelle ist eine Zukunftstechnologie, da gibt es verschiedene Nischen, aber es wird sich nicht so, wie manche sagen, das Klima retten lassen, dass man statt Benzin irgendwelche synthetisch CO2-neutral hergestellten Brennstoffe oder Kraftstoffe in den Tank reinkippt. Weil so viel Primärenergie an Strom, das haben wir gar nicht, um diese alle herzustellen. Also das kann auch nur eine Nische sein. Deswegen darf man sich jetzt nicht ausruhen und sagen, wir müssen gar keinen Technologiewechsel machen, also kippen bloß was anderes in den Tank rein. Das wird so nicht funktionieren, einfach weil die Primärenergie, der regenerativ erzeugte Strom, den man dazu braucht, um zum Beispiel Wasserstoff herzustellen, gar nicht vorhanden ist. Insofern wird es eine andere Mobilität geben. Das hat dramatische Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in Baden-Württemberg.
Weil du gerade das ansprichst, wir hatten so eine Vorbesprechung, auch zwei Themen, die eigentlich noch gar keine Berücksichtigung, glaube ich, bisher gefunden haben. Neue Technologien, es ist angesagt, dass zum Beispiel Flugtaxis möglicherweise geben könnte. Es könnte sein, dass Waren zum Beispiel per Drohnen geliefert werden. Ist das eigentlich ein Ding, was schon mal jemand im Blick gehabt hat, dass da über ganz neue Technologien auch ganz neue, also gerade Beförderungsmöglichkeiten oder einfach Waren oder irgendwie Kommunikationsmöglichkeiten vielleicht entstehen könnten? Also ist das ein Punkt, den wir auch schon mal irgendwo...
Naja, also bei mir war vor ein paar Monaten mal ein Vertreter dieses Flugtaxi, dieser Flugtaxi-Firma, die meinten, sie könnte in 2 Jahren starten, alles elektrisch betrieben.
Ja.
Ich habe mir das alles angehört und es hat sich auch alles gut angehört und so, aber ich werde jetzt mal zurückhalten, ob sich Flugtaxis, elektrisch betriebene Flugtaxis mit 4 oder 5 Propeller zum massentauglichen Fortbewegungsmittel entwickeln werden. Also das setze ich jetzt lieber auf die Bahn.
Da kommen wir auch gleich drauf. Ich würde sagen, das Thema Personennahverkehr, Bahn, was ja auch im Kontext steht mit Klima, mit Umwelt, sprechen wir gleich. Ich habe einen kurzen Musiktitel. Wir haben schon wieder tatsächlich 20 Minuten gesprochen. Wir spielen Smile mit Jeff Lynne, das ist ein 2,5-Minuten-Titel. Und dann sind wir da hier bei der Plattform zum Thema Landtagswahlen Baden-Württemberg. Radio Free FM, Wahlplattform heute hier in der Plattform mit Martin Ruwa für die SPD. Es geht um die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März. Ja, wir haben über verschiedene Aspekte und Punkte, die hier auch im Wahlprogramm bei Martin Ruwa stehen. Nebenbei, Martin, alle, die vielleicht ein bisschen mehr zu dir wissen wollen, sag doch mal ganz kurz die URL, wo man dich auch online findet. Dann können die Leute gegebenenfalls auch mal geschwind nebenbei ins Web schauen.
Also es ist ganz einfach, also wenn man meinen Nachnamen beherrscht, dann ist es ganz einfach, Rivoir, also R-I-V-O-I-R und dann .eu, da bin ich ganz stolz drauf, dass ich die EU-Adresse meines Namens irgendwann mal spät abends frei war und ich die sichern konnte.
Ja, Europäer, ja, überzeugt Europäer, ja, genau. Also ich denke, wir können ja Punkte natürlich nur anreißen. Die Details sind dort auch auf deiner Website dann nachlesbar und Flyer gibt's ja auch. Aber kommen wir zum Thema, was wir gerade vor der Musik gesagt haben. Thema Umwelt, Thema Klima. Da gibt's natürlich ganz, ganz viele Aspekte. Da gibt's natürlich dann Punkte. Bei dir ist bekannt, dass du ein Freund des Fahrradfahrens bist, dass du der Bahn sehr zugetan bist und dich unter anderem ja auch für eine Regio-S-Bahn eingesetzt und verschiedenes mehr. Kommen wir einfach mal vielleicht auf die Punkte, was würde dann die SPD oder was würdest du an der Stelle in Bezug auf Umwelt, in Bezug auf Fahren, Reisen also ändern? Was sind die Schwerpunkte, die du siehst?
Also wenn wir das Ganze mal unter das Thema Klimaschutz stellen und CO2-Emissionen, das ist ja das dringendste Thema und da muss ich ja alles unterordnen. So ist in den letzten 10 Jahren unter einem grünen Verkehrsminister ist in diesem Land nicht gelungen, die CO2-Emissionen im Verkehr nach unten zu bringen, sondern die sind stagniert, zum Teil sogar nach oben gegangen. Deswegen ist da etwas fehlgelaufen. Deswegen muss man sich das genau angucken. So, das heißt, da muss ein Kurswechsel kommen. Man muss das ernst nehmen, dass auch der Verkehr seinen Beitrag zum CO2-Einsparen bringen muss. Bundesweit sind wir da dabei mit dem Tempo 130. Ich finde, es ist in Ordnung und es muss auch keiner schneller auf der Autobahn rasen. Verbraucht ungefähr so viel weniger CO2 wie 200 Windkrafträder in der Republik an Strom erzeugen können als CO2-Äquivalent. Das ist schon Wort. So. Und es macht auch weniger Unfälle und so weiter. Das alles ist gelassener. Deswegen muss das Tempo 120 nach der Bundestag, 130 nach der Bundestagswahl kommen. So, aber hier im Land brauchen wir einfach einen Ausbau des schienengebundenen Nahverkehrs. Da hat leider die jetzige Regierung durch die Ausschreibung und häufige Betreiberwechsel ein Chaos angerichtet. Züge sind ausgefallen, waren unpünktlich, sind nicht gekommen, waren zu kurz, sind überlastet gewesen. Das geht alles nicht. Wer wirklich eine Verkehrswende will und will, dass Leute umsteigen auf den Nahverkehr, der muss auch ein ordentliches Angebot da machen. So, wir haben in unserem Wahlprogramm, und da bin ich auch davon überzeugt, das Thema 365-Euro-Ticket. Das bedeutet, dass jemand, der 365 € für ein Nahverkehrsticket bezahlt, landesweit dafür den Nahverkehr und die roten Züge benutzen, oder jetzt sind es ja gelb-weiße Züge, also den Nahverkehr benutzen darf. Das ist ein tolles Angebot, kostet das Land natürlich auch Geld, aber wer Umstieg haben will, der muss einfach attraktiv auch in den Preisen sein. So. Ich meine, das eine Thema, und in der Region geht es im Prinzip ums Gleiche. Also es ist ja wirklich toll, dass man unsere Straßenbahnlinie 2 jetzt in Betrieb gegangen ist und dass diese neue Achse ist, aber da darf nicht Schluss sein, sondern wir brauchen eine weitere Linie, die über Neu-Ulm womöglich dann Richtung Wieblingen geht oder auch in das Baugebiet, das irgendwann kommen wird, Kohlplatte. Also man muss, finde ich, auch in Ulm mit Landesunterstützung dieses Thema Straßenbahnausbau weitertreiben. So. Das sind mal so Themen, die da sind.
Vielleicht kurz eine Frage noch, da gab es mal das Thema Seilbahn, ich glaube, auf den
ja, Wilmsburg. Die Seilbahn, das wird auch gerade untersucht, eine Verbindung von Neu-Ulm womöglich, aber auf jeden Fall vom Ulmer Hauptbahnhof, und zwar von der Schillerstraße aus zur Wilhelmsburg hoch, Landesgartenschau, ja. Da eine Seilbahn zu bauen. Da gibt es jetzt eine Untersuchung, wie der aktuelle Stand ist, weiß ich nicht. Man muss nur darauf achten, zufällig kenne ich die Details. Als da gefördert wird so ein Projekt vom Land nur dann, wenn es dauerhaft in Betrieb ist, nicht nur für eine Gartenschau. Das heißt, es muss sich dann eine Überlegung dahinter sein, was man mit der Wilhelmsburg dauerhaft macht und ob es diese Verkehrsachse da hoch dann braucht. Ich meine, jetzt haben wir da die Straßenbahn gebaut, die kann auch am Lehrertal mit der Haltestelle von dort aus vielleicht mit einer kürzeren, preiswerteren Seilbahn dann Richtung Wilhelmsburg versorgt werden oder sowas Ähnlichem. Aber Seilbahnen sind im Kommen, also weltweit. Auch in Stuttgart werden so Dinge untersucht, und es ist ja ein sehr direktes und auch schnelles, allerdings nicht ganz so massentaugliches Verkehrsmittel, wenn jemand von Punkt zu Punkt gehen will.
Ein Aspekt oder ein Punkt, der wichtig ist,
Regio S-Bahn.
Ja, genau. Und dann das Thema Erbach. Halt, da setzt du dich auf Landesebene für ein.
Ja, also ja. Das Thema der Regio S-Bahn, Donau-Iller, wenn es nach mir ging, würde es Schwaben-S-Bahn heißen, weil das mehr Identifikation in der Region ist als Donau-Iller. Das ist so ein Kunstbegriff vom Regionalverband. Also Ulm liegt ja inmitten von oder ist sozusagen im Zentrum eines Spinnennetzes von Bahnlinien Richtung Memmingen, Weißenhorn, Richtung München, Günzburg, dann dort auch ins Richtung Süden nochmal ein Abzweig runter, Richtung Heidenheim, Richtung Stuttgart über die alte Strecke, bald Richtung Stuttgart über die neue Strecke, Richtung Freiburg über die Donaubahn, die dann über Blaubeuren geht, und dann noch die Südbahn Richtung Friedrichshafen. Also ich glaube, jetzt habe ich richtig 7 Bahnlinien, ja. Ulm in der Mitte. So, also ideale Voraussetzung, um auch hier ein regionales S-Bahn-System aufzubauen. Es gibt da verschiedene Levels. Natürlich muss man da investieren, und da ist jetzt auch ein Förderantrag im Bund gestellt worden für 700 Millionen, aber bis das Geld alles bewilligt und finanziert und die Planungen umgesetzt werden sind, da gehen 10 Jahre oder noch mehr ins Land. Deswegen finde ich, muss man jetzt beginnen. Und Bayern hat es zum Fahrplanwechsel im Dezember vorgemacht. Die haben einfach kurzerhand ihre Züge nach Weißenhorn und Richtung Memmingen als Regio S-Bahn Donau-Iller benannt. Die fahren zum Teil ein bisschen dichter, aber es ist die Regio S-Bahn im Kopf der Leute dort schon vorhanden. Und das Gleiche ist meine Forderung für Baden-Württemberg, dass man einfach jetzt mal beginnt, zum Beispiel nächsten Herbst, nächsten Winter im Dezember, Fahrplanwechsel auf der Südbahn, Elektrifizierung, da fahren die Züge dann auch schneller und sind auch gut im Takt und es gibt teilweise einen Halbstundentakt. Dort könnte man mit dem Label Regio S-Bahn beginnen und ein Jahr später auf der Achse die Richtung Blaubeuren geht, weil dort auch dann ein Halbstundentakt möglich ist. Und das verweigert uns der grüne Verkehrsminister mit vorgeschobenen Argumenten. Der hat halt nur ein Lieblingsprojekt, sage ich jetzt mal provokativ, seine Regionalstadtbahn Tübingen-Reutlingen. Da kommt er her, da sitzen alle seine grünen Freunde und da ist er ganz wild hinterher. Und Ulm, um ganz zum Beginn zu kommen, ob Ulm ernst genommen wird im Land, Ulm guckt in die Röhre und deswegen muss man da richtig mit Kraft reingehen.
Ja. Wir haben noch zahlreiche Themen hier stehen. Ein Punkt, den ich gerne aufgreife, der von der SPD auch immer erwähnt und aufgegriffen wird, ist das Thema Wohnungsbau, soziale Wohnungsbau. Ein Thema, was in Land und auch in Ulm natürlich immer auch sehr prekär ist. Was willst du, kannst du
sagen? Ja, ich bin ja Vorsitzender des Mietervereins hier und kenne die Situation schon ganz, ganz gut und ganz genau. Es gibt eigentlich zwei Dinge, also die Förderprogramme des Landes für, ich sage nicht sozialen Wohnungsbau, sondern es geht um geförderte Wohnungen, weil in der Zwischenzeit die Berechtigung in so einer geförderten Wohnung zu wohnen, ja ganz normale Facharbeiter auch haben. Also da muss man immer irgendwo am unteren Ende des Einkommens sein, um den Zugang zu so einer Wohnung zu haben. Das ist ja auch richtig so. Mhm. Okay, also das stimmt. Was nicht stimmt, ist das Thema zum Teil der Grundstücke. Es gibt Landesgrundstücke, die man gut bebauen könnte, wo das Land nicht herausrückt. Und ich meine, hier in Ulm haben wir unsere Wohnungsbaugesellschaft, die UWS, mit über 7000 Wohnungen. Das ist alles gut, die macht es auch recht. Da muss der Gemeinderat auch die Weichen stellen. Aber es gibt viele Kommunen im Land, die haben keine eigene Wohnungsbaugesellschaft, weil sie zu klein sind. Blaustein, Erbach, Dietenheim, die aber Grundstücke haben, die auch gerne Häuser aus dem geförderten Wohnungsbau realisieren würden, aber einfach die Finanzkraft nicht haben. Und deswegen wollen wir in Baden-Württemberg eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft gründen, in Landesbesitz, die dann gerade solche Wohnungen baut und entwickelt. Früher gab es das mal, das war die LEG, die Landesentwicklungsgesellschaft, die ist dann irgendwann verkauft worden. Wir wollen sowas neu gründen, weil die Wohnungsnot die wird immer dramatisch in unserem Land und auch hier in der Region. Und wenn erstmal die Neubaustrecke in Betrieb ist, denke ich, werden sich die Dinge da noch schneller und noch dramatischer entwickeln.
Mhm. Wir bleiben mal im sozialen Kontext. Die SPD setzt sich ja sehr stark für das Thema gebührenfreie Kitas ein. Möchtest du dazu noch ein paar Worte
verlieren? Jetzt habe ich, sag mal, diese 5 Punkte, die wir uns auch vorgenommen haben, die haben wir jetzt fast abgearbeitet. Also 365-Euro-Ticket, Landeswohnungsgesellschaft, Gebührenfreiheit der Kindergärten. Also wir sagen ja, Bildung muss von Anfang an kostenfrei sein. Also die Kinderkrippe ist keine Aufbewahrungseinrichtung, sondern es ist eine Bildungseinrichtung, frühkindliche Bildung und Erziehung. Und deswegen muss sie kostenlos sein. Und für uns ist es jetzt nicht nur aus diesem ideologischen, sage ich jetzt mal, Thema Bildung muss kostenlos sein, sondern es geht einfach um die Entlastung der Familien. Wenn man die Kindergartengebühren abschafft, hat jede Familie deutlich mehr Geld im Geldbeutel von einem Monat auf den anderen, als wenn man in Berlin irgendwelche Steuerreformen macht und wieder ein bisschen die Familien entlastet. Das wäre eine ganz konkrete, schnell umzusetzende Entlastung der Familien. Da geht es ja oft um mehrere 100 Euro, die da pro Monat fällig sind. Und das wäre zack, Geld im Geldbeutel der Familien. Und ich denke, das ist ein Punkt, den wir umgehend, wenn wir mit in der Regierung sind, umsetzen werden.
Ein Stichpunkt, was auch fürs Radio jetzt relevant ist, das Thema Medien, freie Radios. Wir sind ja nun ein freies Radio und in Baden-Württemberg gibt es, glaube ich, 10, im Bund etwa 30. Das Thema, wie weit ist das auf Landesebene, beziehungsweise wie weit im Sinne auch von Demokratie, von Bürgerzugang, ist das jetzt euch auch ein Punkt, dass es freie Radios gibt? Wie notwendig und wie wichtig erachtest du die?
Ja, ich hätte jetzt die gleichen Stichworte gesagt. Also es ist einfach ein Bestandteil der Demokratie, ein Bestandteil auch der Meinung. Meinungsfreiheit und gerade in diesen Zeiten, wo viele Idioten auch unterwegs sind, die falsche Dinge in die Welt setzen, ist es umso wichtiger, dass eine Pluralität und eine Vielfalt eben auch bei den Radios da ist. Und da stehen ja jetzt auch technische Dinge an, die Umstellung auf DAB. Also ich bin nicht der Meinung, dass man diese freien Radios ins Internet verweisen sollte und verdrängen sollte. Das hat auch etwas mit Freiheit und mit Datenschutz und all diesen Dingen zu tun, sondern die Kohle, die freien Radios DAB plus fähig zu machen oder im UKW, wenn es das noch gibt, zu belassen. Das muss da sein in diesem reichen Land.
Mhm. Und gegebenenfalls darf und sollte freie Radios sollten auch mit auf DAB dann eben
gehen. Genau, ja.
gut. Also ist euch ein Punkt, der euch bewusst ist und den ihr auch betreibt. Du hast eins angesprochen, dass gerade sehr, sehr viel auch, naja, sagen wir mal, Dissens gesellschaftlich da ist. Das Thema, wo nicht ganz dabei kam, es gibt Rassismus, es gibt an der Stelle Konflikte, es gibt oder gab in dem Kontext mit geflüchteten Menschen sehr, sehr viel an Schwierigkeiten. Wie gibt es da irgendwie aus eurer Sicht in Bezug auf Integration, in Bezug auf auch die Demokratie befördern, irgendwie auch Gedanken, Konzepte für die nächsten, ja, für die nächsten Jahre, nächste Zeit?
Ja, Integration ist ein Top-Thema. Wichtig ist natürlich, dass die Leute auch schnell eine Entscheidung haben, ob sie hierbleiben können oder wie es aussieht. Und dann geht es darum, dass alle Beteiligten mithelfen, dass die Leute integriert werden und dass sie hier vor allem schnell auch einen Job kriegen. Es gibt ja genügend, auch jetzt noch Arbeit für diese Menschen. Insofern ist die Integration und das Begreifen, dass wir nicht nur in Baden-Württemberg, sondern bundesweit ein Einwanderungs- und Zuwanderungsland sind, ist ein entscheidender Punkt, wie es überhaupt gesellschaftlich bei uns weitergeht.
Also ein wichtiger Punkt. Ja, wir sind so kurz vor knapp. Vielleicht so in wenigen Worten noch, warum aus deiner Sicht sollte man SPD wählen? Was wäre so dein Plädoyer?
Die Punkte habe ich ja genannt. Wohnen, ja, nach vorne bringen, Verkehrswende machen, Klima schützen. Das 365-Euro-Ticket, das sind schon Gründe. Und dann braucht es einfach so ein bisschen frischen Schwung in dieser Regierung. Und auch der Herr Kretschmann bei aller Sympathie, etwas Schwung kann der auch vertragen. Und dafür wollen wir sorgen.
Mhm. Ja, es gibt da auch noch, das sollte man vielleicht dafür deswegen sagen, jeweils, glaube ich, bei allen Kandidaten, in Zweitkandidaten. Ach, du hast eine Zweitkandidatin?
Kandidatin, die Ramona Heberlein-Klumpner, die kommt aus Blaustein, ist Lehrerin von Beruf, ist gerade in Augsburg in der Lehrerausbildung tätig. So sind wir als Team aus Ulm und aus einer Stadt im Alt-Donau-Kreis unterwegs.
Mhm. Ja. Ansonsten sind noch wichtige Punkte, die du noch den Wählern somit auf den Weg geben möchtest, in Bezug vielleicht auch auf Briefwahl. Ich glaube, Briefwahl ist ja auch möglich.
Das noch genau, die Briefwahl ist das Entscheidende. Also ja, kann man jetzt schon machen, kann man beantragen. Und ich würde auch stark dafür plädieren, das zu machen. Einfach auch, um die Menschen im Wahllokal, die dort ihren Dienst tun müssen, zu schützen, dass die auch möglichst wenig Kontakt haben. Also das Teil bestellen, da kann man auf der Wahlbenachrichtigung im Handy draufhalten. Ich habe es selber so gemacht. Das geht wunderbar. Und wer es nicht kann, der füllt es aus, schickt es zurück und kriegt dann die Briefwahlunterlagen zugeschickt. Wir wollten eigentlich im Landtag, dass jeder die Briefwahlunterlagen automatisch zugeschickt kriegt, praktisch mit der Wahlbenachrichtigung. Die CDU wollte es nicht, warum auch immer. Jetzt muss halt der Aufwand noch gemacht werden, dieses kleine Thema, dass man diese Briefwahlunterlagen anfordert.
Mhm. Und für alle Menschen, die dann in die Wahllokale gehen, ich gehe davon aus, dass Corona-bedingt...
Maske drauf.
Genau, ja. Und ansonsten gilt am 14. März auf jeden Fall
wählen gehen. Schauen wir mal, wie es abends ausgeht, genau.
Ja, und dann drücken wir einfach mal die Daumen, dass es gut ausgeht. Und wir dann, naja, am 14. März wissen, wie es mit Baden-Württemberg weitergeht und natürlich auch, wie es mit den Sozialdemokraten weitergeht.
Alles klar.
Martin, in dem Sinne sage ich dir ganz herzlichen Dank, dass du bei uns heute in der Wahlplattform zur Landtagswahl Baden-Württemberg zu Gast gewesen bist. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Mein Name ist Michael Trost an der Moderation. Und ja, mein Studiogast war, sagen wir nochmal den Namen,
Martin Ribois.
Ich danke dir nochmal fürs Kommen, Martin. Wir sagen tschüss und um 17 Uhr geht's hier bei Radio FreeFM weiter. Bis denn.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.